Seien Sie an diesem Abend, dem Freitagabend, dem 16. Oktober 2015, sehr herzlich in Jesu Namen gegrüßt, hier in diesem schönen Bibelheim Männedorf am Zürichsee. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen und dass wir heute Abend auch einen besonderen Gast begrüßen dürfen, Herrn Professor Dr. Armin Scherschin von der Basler STH. Und wir freuen uns, dass der Herr Jesus uns dienen will durch ihn auch an diesem Abend. Und darum wollen wir diesen Abend stellen unter das Wort von Johannes 5, Vers 39. Suchet in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie ist's, die von mir zeugt. Und Johannes 10, Vers 35. Und die Schrift kann doch nicht gebrochen werden. Also Altes Testament und Neues Testament kann doch nicht gebrochen werden. Und das Wort aus 2. Petrus 1, Vers 19, wo der Heilige Geist sagt durch Petrus, und wir haben desto fester das prophetische Wort, also das Alte Testament und das Neue Testament, und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint in einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Wir wollen aufstehen und dem Herrn diesen Abend übergeben. Unser Vater im Himmel, wir danken dir in dem kostbaren Namen Jesu, dass wir heute zu deinen Füßen sitzen dürfen, um wieder neu, ganz besonders auch deine Bibel, das Alte Testament zu betrachten und den Segen, den du uns gegeben hast, in der ganzen Schrift, die nicht gebrochen werden kann, Alten und Neuen Testamentes, dass du uns diesen Schatz in irdene Gefäße gegeben hast, um hier dich, Herr Jesus, zu finden und immer inniger mit dir verbunden zu werden, dass du dein Leben durch uns leben kannst in dieser Gnadenzeit, bis du kommst. Und so rüste du unseren Bruder, Professor Armin Scherschin, aus mit deiner Gnade, und auch uns gib hörende Ohren, dass wir den ganzen Segen mitnehmen, den du für jeden von uns hast, um Jesu Willen und in Jesu Namen. Wir danken dir dafür. Amen.
Möchte, wenn er dich werden will.
Ja, es sind über 40 Jahre her, dass Professor Armin Schärschen und ich gemeinsam mit einer Gruppe von Vikaren und Theologiestudenten hier in Pura eine Theologenfreizeit durchgeführt haben unter seiner Leitung. Da lernten wir uns kennen und ich habe nicht geahnt, dass wir uns noch einmal nach über 40 Jahren wiedersehen würden. Er hat mitgeholfen in unserem Kolleg in Zabelstein, in dem Bibelheim im Haus Felsengrund. Und jetzt hat er zugesagt, auch wenn wir nur eine kleine Schar hier sind, meine deutschen Freunde hatten alle abgesagt, außer unseren Bielefelder, die heute schon wieder heimgefahren sind, und euch. Und wir freuen uns über jeden, der so weit hergekommen ist, und auch besonders über euch, die ihr hier aus der Schweiz noch gekommen seid, und über euch, die ihr in Montevideo mit uns zusammen in der Bibelschule und auch im Missionsdienst wart. Herzlich willkommen alle im Namen Jesu. Und ich möchte besonders hinweisen heute Abend auf das Thema Verachtung des Alten Testaments oder Missachtung des Alten Testaments, Verwüstung protestantischer Kirche und Kultur. Professor Schärschen wird heute Abend darüber sprechen und jeder kann sich dieses Büchlein erwerben. Und wir freuen uns, dass wir das heute Abend hören können und möchten auch heute an unserem letzten Tag unserer Bibelwoche hinweisen auf die MP3. Wir haben auch von seinem Kolleg, das er mit uns in Zabelstein durchgeführt hat, hier auf diesem Tisch MP3, CD, auch von anderen Rednern, die dort mitgeholfen haben, und von Bibelwochen, und noch eine ist da von einem kleinen Konzert, das wir mit den Kindern durchführen dürfen in Haus Felsengrund, auch jetzt in anderthalb Wochen dann in Lenzen. Und dann herzliche Einladung, euch vom Büchertisch mitzunehmen, was euch dient zum geistlichen Wachstum, den Hirtenbrief, und wir haben auch noch ein paar wenige Exemplare von Professor Schärschen über Calvin. Das kostbare Leben, wie Gott diesen Reformator gebraucht hat, um unsere ganze Wirtschaft auf die Grundlage des Evangeliums zu stellen in Europa. Es ist schön, das zu sehen, wenn wir auch heute in vielem abgewichen sind, aber mein Herz für den Herrn, das ist ein kostbares Büchlein, und wir freuen uns, dass wir es anbieten dürfen. Und nun übergeben wir unserem Bruder Professor Armin Schärschen diesen Abend, und vielen Dank, Herr Pfarrer Sommer, dass wir hier bei Ihnen diesen Dienst tun durften diese Woche und auch heute Abend hier tun dürfen. Der Herr segne Sie reich mit Ihrer Familie und der großen Männedorf-Familie. Mitarbeitern.
Liebe Brüder und Schwestern in dem Herrn Jesus Christus, ich grüße Sie im Hinblick auf unser Thema mit einem Vers aus dem Hebräerbrief, dem ersten Vers des Briefes. Nachdem vor Zeiten Gott manchmal und auf mancherlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Verachtung oder Missachtung des Alten Testamentes, Verwüstung von Kirche und Kultur. Für die christliche Gemeinde aller Zeiten ist klar, das Alte Testament gehört zur christlichen Bibel. Das Alte Testament umfasst etwa 3/4 und das Neue Testament vielleicht 1/4 des ganzen Bibelbuches. Das Alte Testament ist die Bibel Jesu, so haben wir es gehört vorhin in dem Wort. Das Alte Testament ist das Buch der Verheißung, das Buch des Alten Bundes. Altes Testament heißt ja der Alte Bund. Das Neue Testament ist das Buch der Erfüllung, das Buch des neuen Bundes. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, sagt Jesus, Johannes 7, und die Bibel von Jesus, das war das Alte Testament. Damals gab es das Neue Testament noch nicht, als er hier über diese Erde ging. Sie ist, die von mir zeugt, Johannes 5, 39. Das Alte Testament ist das Buch der Heilsgeschichte, der Geschichte Gottes mit seinem Bundesvolk und durch sein Bundesvolk mit der ganzen Welt. Gott tut sich kund in Taten des Heils. Gott offenbart sich nicht durch schöne Worte oder durch Ideen allein. Gott tut sich kund durch Fakten in der Geschichte seines Heils. Etwas vom Größten, der Durchzug durch das Rote Meer, die Rettung seines Volkes, nicht wahr? Das ist ein Faktum. Oder am Sinai, als Mose die 10 Gebote bekommt, der Sinai raucht und die Erde bebt. Das ist ein Faktum in Raum und Zeit. Gott offenbart sich in Fakten der Geschichte vom ersten Adam, der gefallen ist, bis zum letzten Adam, der alles wieder zurechtbringt. So hängt das miteinander zusammen. Von Abraham über Mose und die Propheten bis auf Johannes den Täufer, er ist der Letzte im Alten Bund, und dann Jesus Christus. Viele neutestamentliche Schriften sind geradezu gesättigt von alttestamentlichen Worten und Sprüchen und Zitaten. Also ganz besonders das Matthäusevangelium, aber auch die Schriften von Paulus, der Hebräerbrief und vielleicht am stärksten das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung des Johannes. Da wird man vielleicht vieles gar nicht verstehen, wenn man nicht den alttestamentlichen Hintergrund mit bedenkt und mithört. Was ist denn das besondere Was sind denn besondere Themen des Alten Testaments? Das Alte Testament bezeugt uns Gott als den Schöpfer der Welt. Dieser Welt, auf der wir leben, den Schöpfer des ganzen Kosmos, Himmels und der Erde. So er spricht, geschieht's, so er gebietet, steht es da. So lapidar heißt es im 33. Psalm. Gott schafft die Welt, die ganze sichtbare und unsichtbare Welt, durch seinen Hauch, durch seinen Odem, durch sein Wort. Das Alte Testament bezeugt uns Gott als den heiligen Gott. Als Mose dort vor dem brennenden Busch steht, da bekommt er zur Antwort, ich bin, der ich bin. Was fragst du nach meinem Namen? 2. Mose 3. Das Alte Testament bezeugt uns Gott als den Herrn des Rechts und der Gerechtigkeit für alle Welt. 2. Mose 20. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Sklavenhause, aus Ägypten herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben mehr. Und dann kommen die ganzen 10 Gebote. Der Herr des Rechts, er schafft Recht, er stiftet Recht und Gerechtigkeit für alle Welt. Diese ganze Geschichte des Heils und des Gerichtes mit Israel und den Völkern, das ist die tragende Grundlage, das ist der Raum, in dem das Neue Testament steht. Der Gott Israels wird geboren im Fleisch Israels. So hat es Helmut Frey formuliert. Er wird geboren im Fleische Israels, nämlich in Mariens Schoß. Das Wort Gottes wird Fleisch. Es bleibt also nicht in geistigen Sphären. Und es wird nicht Leib, es wird Fleisch. Das ist noch einmal ein Unterschied, das ist noch eine Stufe tiefer unten. Als wenn Sie Leib, da kann jeder noch sagen, ja, wunderbar, aber Fleisch, da müssen Sie sich eine Metzgerei in Chiasso, sich vor den Sizilien vorstellen, das ist Fleisch, nicht? Gott wird Fleisch, also wie unser einer. Gott, der Herr der Geschichte, Gott, der Beweger der Geschichte und Gott, der Vollender der Geschichte. Das klingt alles schon im Alten Testament an. Und nun gibt es in der neutestamentlichen Gemeinde, spätestens ab dem frühen 2. Jahrhundert, also bald nach 100, wird das greifbar in den Gemeinden, also grosso modo rund ums Mittelmeer, gibt es sozusagen exemplarisch eine Irrlehre, welche die Gemeinden bedroht. Also irgendwo steht im Neuen Testament, der Teufel verstellt sich zum Engel des Lichts. Das geschieht nun. Diese Irrlehre kommt daher in besonders hoher spiritueller Form. Scheinbar supergeistlich. Jesus, sagen diese Kreise, er ist das wahre Licht. Jesus ist das Leben. Er ist die Auferstehung. Ist das nicht wunderbar? Jesus ist der Geist. Durch hohe spirituelle Erkenntnis, durch geistliche Sphären, durch höhere Erfahrungen führt er seine Gemeinde durch die Äonen. Dem Reich des ewigen Lichts entgegen. Und im Glauben schauen wir das Heil. Wir schauen es. Im Glauben genießen wir das Heil. Spürst du's, fühlst du's. Das Leben wird uns leicht. Alles Körperliche lassen wir hinter uns. Es fällt zurück. Das Alte Testament und den Schöpfer Gott, den Schöpfer dieser verdorbenen Erde und Welt, diesen Schöpfer lassen wir tief hinter uns und unter uns zurück. Es sind die bösen Mächte eines frühen Äons. Unser Gott, der Herr Jesus, ist der Gott des Lichts, nicht der Gott des Schöpfergottes. Das ist der fremde Gott. Unser Gott, der Heiland, Jesus. Er ist Liebe. Er ist Pan Agape. Als Pan, Panflöte, nicht nur Pan, alles. Durch und durch nur Liebe. Das lehren diese Kreise. Diese Lehre strömt ein in die junge Gemeinde. Nach 100. Mit den Flügeln des Glaubens erheben wir uns himmelwärts. Und mit unseren Füßen stoßen wir das Vergangene, das Alte, stoßen wir das Niedere ab, wie ein Adler, der dem Licht entgegenfliegt, der Sonne entgegenfliegt. Und darum benötigen wir das Alte Testament nicht mehr. Den Schöpfergott, den Gott der Rache, den Gott des Gesetzes, den Gott dieser verfehlten Schöpfung. Wir haben lange genug darunter gelitten, unter diesem bösen Prinzip. Jetzt geht es vorwärts, jetzt geht es dem Licht entgegen. Die Welt der Mystik, die Welt des Gefühls, da könnt ihr ja Gott ehren, sagen viele. Da haben wir am Montag bis am Samstag, bis am Freitag arbeiten wir in der technischen Welt und hat Gott nichts zu suchen, nichts verloren. Ich mache es ohne ihn, geht besser ohne ihn. Und da haben wir die innere Welt, die Mystik und nicht das, so, das ist die innere Welt. Also Gott und dieses Kämmerlein wird natürlich immer kleiner. Man hat eine Zeit lang noch im 19. Jahrhundert, und Wilhelm Dilthey, ich habe noch gemeint, diese innere Welt, die muss man langsam, die muss man retten. Er war Philosoph und hatte einen Sinn für Psychologie. Er sagt, das ist das Reich der Psychologie. Die innere Welt, die Welt der Mystik und so. Das können wir, das ist die Geisteswissenschaft, nicht? Da kam das Wort Geisteswissenschaft. Fragen Sie heute einen Psychologen, was Seele sei. Dann wird sie ganz entsetzt anschauen und sagen, Seele, nein. Ich habe zu Hause ein Kompendium der Psychiatrie, und sie das Wort Seele suchen, im Stichwort, das fehlt. Das wissen wir nicht. Die Psychiatrie, die Psychologen auch, die sagen, uns interessiert nur, wie Seele funktioniert. Wir wissen, wie es funktioniert. Ziemlich gut, aber wir wissen nicht, was es ist. Seele hat... Wahrscheinlich ist das ein Ausdruck der Nerven oder irgend so etwas Vegetatives, nicht? Da merken Sie, dass auch dieser Teil ist geschrumpft. Er kann dann schrumpfen bis zum Nullpunkt und dann sind wir beim Atheismus. Sagen Gott, den gibt es gar nicht mehr, auch nicht in der inneren Welt. Da merken Sie also, diese Entscheidung, die ist ganz wichtig, ist eine fundamentale Entscheidung, die im 17. Jahrhundert in Europa gefällt wird. Also Descartes, der Begründer der Aufklärung, sagt ja, er unterscheidet zwischen res externa und res cogitans, also das äußere und innere Welten, die sind voneinander radikal geschieden. Also, das ist unsere westliche Art. Und nun wissen wir ja, diese ganze Technologie, die technokratische, sekundäre Welt, die hat große Erfolge. Also wir haben viele schlimme Krankheiten, Pesten, Cholera, das ist alles besiegt heute, mehr oder weniger, nicht? Das ist nicht nichts. Macht euch die Erde untertan, da ist schon etwas Richtiges dran, nicht? Aber diese Trennung. Zwingli sagt noch, 1520, Ehe verlässt die Natur ihren Lauf, als dass das Wort Gottes nicht erfüllt würde. Das können die meisten Wissenschaftler, europäischen Wissenschaftler, der Neuzeit auch unserer Tage sagen, das können wir einfach nicht mehr sagen. Das hat keinen Platz in unserem Wissenschaftskonzept. Wirklich kann jetzt hier in dieser äußeren Welt nur noch sein, was erfahrbar ist. Gott hat mit der äußeren Welt nichts mehr zu tun. Also nicht, weil er mit der äußeren Welt nichts zu tun hat, also weil der Mensch das so beschlossen hat. Er habe nichts mehr damit zu tun. Deshalb, weil wir die Fragen stellen und die Antworten geben. Deshalb haben wir entschieden, Gott hat mit der äußeren Welt nichts mehr zu tun. Und nun, was macht die Theologie im Gefolge von Huldrych Zwingli und von Martin Luther und von Johannes Calvin? Grosso modo übernimmt die Theologie, die protestantische Theologie vor allem, das ist ja das Elend, katholische weniger, übernimmt diese Axiome, diese Behauptungen. Geblendet vom ganzen Fortschritt machen die da mit. Das können wir gar nicht mehr mitreden, nicht? Aber nun kann auch die moderne Theologie, wenn sie diese Axiome mitnimmt und mitteilt, kann auch die moderne Theologie nicht mehr von dem Gott reden, der alles so herrlich regiert. Von dem Gott, wie er sich in der Bibel offenbart. Auch die Theologie, wenn sie sich auf dieses Gleis begibt, kann nur noch von dem reden, was erfahrbar ist. Und erfahrbar, das ist, ja, wie die Leute sich fromm benehmen und wie sie glauben, nicht wahr, gestern und heute. Und so kann die moderne Theologie nur noch vom Glauben der Menschen reden. Von Gottes Vorstellung, und das wird jetzt plötzlich ganz wichtig. Also wenn heute einer Theologie studiert in Zürich, dann wird er eingeführt, was die Leute in verschiedenen Jahrhunderten alles für Gottes Vorstellungen entwickelt haben, bis heute. Das ist sehr wichtig. Merken Sie, der Glaube wird dann, wenn überhaupt, dann wird er auch noch in diese, also mit diesen Methoden, wird da die Gott und die Theologie untersucht. Dann sagen wir, können nur vom Glauben der Menschen, von der Spiritualität der Menschen. Das ist ja heute groß geschriebenes Wort, Spiritualität, finden Sie nicht in der Bibel. Die Bibel kennt das nicht. Seien Sie deshalb immer vorsichtig, wenn da einer von Spiritualität spricht. Das ist heikel. Das ist ein Wort der freisinnigen Theologie, der liberalen Theologie. Friedrich Schleiermacher ist der erste moderne Theologe. Ein ganz berühmter Theologe aus Berlin. 1820-30 füllt er dort die Hörsäle und schreibt Bücher, die bis heute gelesen werden. Er ist der erste moderne Theologe. Er wird zum Vater nicht mehr der reformatorischen Theologie im Sinne von Luther und Zwingli, sondern der neuprotestantischen Theologie in der Neuzeit. Er beschreibt jetzt die frommen Gefühle der Kirche seiner Tage. Und er sagt, das ist die Aufgabe der Theologie jeder Generation, sie muss neu die frommen Gefühle aufschreiben. Und wie das funktioniert mit diesen frommen Gefühlen. So ähnlich wie die Psychologie, nicht? Und Schleiermacher stellt dann fest, auch das Alte Testament enthält Gottes Vorstellungen, die Trumpf waren vor 3000 Jahren, zur Zeit Davids. Auch das Alte Testament enthält fromme Gefühle und Glaubensvorstellungen. Aber im Vergleich zur humanitären Religion unserer Tage enthält das Alte Testament, sagt er, natürlich Gottes Vorstellungen auf einer viel niedrigeren Stufe. Wir sind höher entwickelt im Glauben als damals zur Zeit des Alten Testamentes. Dort im Alten Testament ist von Hass und von Vergeltung die Rede. Davon hat sich unser humanitärer Glaube längst verabschiedet. Wir sind besser geworden. Darum kann nun die Kirche auf das Alte Testament verzichten. Das ist logisch, die logische Folgerung von dieser Umkehr, nicht wahr? Von dieser neuen Art eben, sogenannte evangelische Theologie zu betreiben. Mehr noch, die Mehrheit in ihren besseren Vertretern, diese Mehrheit der Christen, die entwickelt sich immer höher hinauf. Jetzt kommt das Stichwort der Entwicklung. Das beginnt auch im 18. Jahrhundert. Ja, sehen Sie, wenn man über den Schöpfer nicht mehr reden kann, weil der ja eben nicht da hineingehört, wenn man den Schöpfer verloren hat, dann ist alles Entwicklung. Verstehen Sie? Ja, wir entwickeln uns. Es meldet sich die Evolution. Und der Gedanke der Evolution, der prägt das ganze 19. Jahrhundert. Kurz vor 1900 steigt in Berlin das Großbürgertum mit seinen Idealen von Humanität und Toleranz. Das wird zum ersten Mal so groß geschrieben, diese Worte. Und im Wintersemester 1899-1900, zur Jahrhundertwende, hält der große Stern am Wissenschaftshimmel. Der ist geehrt, auch vom Kaiser. Er ist Präsident der Wissenschaften in Berlin und ist Theologe. Adolf von Harnack, der hält im Auditorium Maximum in Berlin eine vielbeachtete und gefeierte Rede. Gestoßen wollen, oder? Von Theologiestudenten, aber auch Leuten aus der Kulturelite, die sind da und hören sich das zu, seine Rede über das Wesen des Christentums. Es ist nachher als Büchlein herausgekommen, es wird bis heute nachgedruckt, in über 100 Auflagen schon, bis heute. Und so erläutert er da den Studierenden und der Kulturelite, erläutert er jetzt das gereinigte Christentum, ein modernes Christentum. Harnack ist entzückt über die seelische Zartheit Jesu. Er ist mitgenommen berührt von der Kraft der Bergpredigt und eben auch der Zartheit des Evangeliums. Aber er ist auch berührt und er spricht auch über die hohe Entwicklung der bürgerlich-idealistischen Religion seiner Zeit in Deutschland und halb Europa. Und schon blickt er mit tiefem Empfinden auf das Reich der Liebe und des Friedens, das kann man nachlesen im Buch, er blickt und sagt, die Zarter unter uns Empfindenden und die prophetisch unter uns Empfindenden, die merken schon, dass es kein Hirngespinst ist, die sehen, dass das prophetisch, dass das auf uns zukommt, das Reich der Liebe und das Reich des Friedens. Es ist nun in greifbarer Nähe, sagt er 1900. 14 Jahre später unterschreibt der gleiche Stern der Wissenschaften, Adolf von Harnack, Professor, unterschreibt für den letzten deutschen Kaiser eine Rechtfertigung des deutschen Engagements für den Ersten Weltkrieg, zusammen mit 93 anderen Professoren. Die emanzipierten Eliten erwarteten um 1900 ein Friedensreich, das sie selbst geschaffen hatten, das natürlich hoch über dem Alten Testament steht, sogar bereits zum Teil hoch über dem Neuen Testament steht. Aber es kommt der Krieg. Ein Gericht über ganz Europa und seine Irrlehren, wie wir heute aus unserer heutigen Perspektive wissen. Das Alte Testament sagt, du sollst inne werden, wie viel Herzeleid es mit sich bringt, den Herrn, deinen Gott zu verlassen. Jeremia 2,19. Im verachteten 1. Samuel-Buch, ähnlich auch im Richterbuch, steht geschrieben, da weinte das ganze Haus Israel vor dem Herrn. Sie weinten, sie taten Buße. Und Samuel sprach, so ihr euch mit ganzem Herzen zum Herrn bekehrt und die fremden Götter und Astarten abtut und richtet euer Herz zum Herrn allein und dienet ihm, so wird er euch retten aus der Philisterhand. Mehr als einmal steht es da im Alten Testament nicht. Das sind Zusammenhänge. 1. Samuel 7,3. Was war geschehen? Das war die elitäre Ideologie der protestantischen Kulturelite um 1900 herum. Die europäische Philosophie, Theologie und Kultur hatte in der Irrlehre des Kulturprotestantismus gegen die Bibel, hatte sie einen eigenen Gott erfunden und hoch über das Alte Testament statuiert. Doch Gott stürzte diesen Götzen von seinem Sockel, wie er schon die Götter der Philister, den Dagan und wie sie alle heißen, gestürzt hat. Nun, davon will 1918 die hohe Kultur, die nun eine säkulare geworden ist, der Erste Weltkrieg ist tatsächlich eine große Trennung, nicht? Ist eine Erschütterung für ganz Europa, die nun eine säkulare geworden ist. Die hohe Kultur will davon nichts wissen. Da weinte das ganze Haus Israel. Nein, das haben wir nicht nötig. Der Weltkrieg führt zwar in die Not, aber er führt nicht zur Buße der Hocherhabenen und Hocherhobenen. Die Theologie selbst ist verblendet durch Bibelkritik und die Theologie selbst hat an leitender Stelle, an zentraler Stelle, das ganze Elend des Kulturprotestantismus, dieses Übermutes, geistigen Hochmutes mit heraufgeführt. Im Neuen Testament steht an einer Stelle, dass sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Und so, wie geht es jetzt weiter nach 1918, so erhebt sich die Kulturideologie der Eliten, ist nur eine Variation davon, erhebt sich zur neuen, zur völkischen Form des Selbstevangeliums. Ist ja ein Selbstevangelium, nicht wahr? Und wieder geht es gegen das Alte Testament. Das Alte Testament ist natürlich vergessen, aber deshalb forschen wir ja. Das Alte Testament wird nun selbst von großen Teilen der Kirche und der Theologie, nicht von allen, aber von großen Teilen, wird es als das Buch der Viehjuden und als Buch der Zuhälter verspottet. Also in der extremsten, in der Sporthalle 1933 in Berlin. Am Parteitag. Am Kirchentag. Kirchenparteitag. Und so kommt dann der Zweite Weltkrieg, mache ich es jetzt hier etwas knapper, auf dem Boden des Kontinentes. Der Zweite Weltkrieg auf dem Boden desjenigen Kontinentes, dem einst das Licht des Evangeliums durch die Reformationen geschenkt worden war. Ein Gericht gegen gnostische Überheblichkeit, die sich höher wähnt als Gottes Wort, höher wähnt als Gottes Offenbarungsgeschichte im Alten und Neuen Testament. Es kommt dann zu einer kurzen Bußbewegung, kann man schon sagen, in den 30er, 40er und 50er Jahren, innerhalb der sogenannten bekennenden Kirche. Es gibt in Deutschland eine bekennende Kirche, die das alles nicht mitgemacht hat. Oder fast alles nicht mitgemacht hat. Also da stehen Namen wie, also Karl Barth steht hier, im Vordergrund, das ist, wenn wir auch sonst nicht alles, was er nun gelehrt hat, teilen, aber sein Verdienst. Dann Bonhoeffer, auch Walter Künneth und andere. Sie rufen der Theologie und der Kirche und dem ganzen Volk rufen sie zu, kehrt zurück zu den Quellen des Wortes Gottes. Und das ist das Alte und das Neue Testament. Es sind beide Testamente. Sie betonen das Alte Testament ganz stark. Aber es bleibt eine kurze Bußbewegung zu einer durchgreifenden Erweckung innerhalb des Protestantismus. In Europa kommt es nicht. Vielleicht sind die Kirchen damals bereits zu tief mit im Sumpf. Ich weiß es nicht. Jedenfalls haben sie nicht die Kraft. Es kommt dann die anrollende wirtschaftliche Konjunktur, also Wirtschaftswunder von Erhard, nicht Ludwig Erhard. 60er Jahre, geht allen Leuten besser. Das ist wunderbar, dass man die Vergangenheit vergessen kann. Und der Theologie haben wir Rudolf Bult mit der Existenztheologie, die muss sich auch nicht mit der Geschichte befassen. Also es kommt jetzt ein Vergessen, ein seltsames Vergessen dessen, was da geschehen ist. Dank dem, dass es allen wieder besser geht. Die wirtschaftliche Konjunktur der 1960er Jahre, und da erhebt sich jetzt eine noch stärkere, eine noch mächtigere Woge des alten gnostischen Übermutes über das eine Wort Gottes, nämlich nach dem Motto, wir wollen nicht. Nein, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Damit beginnt der dritte Anlauf der alten Schlange auf böser Schiene. Es ist nichts Neues, was da kommt. Deshalb habe ich im 19. Jahrhundert angefangen. Es wiederholt sich nur. Es ist nichts Neues, was da kommt. Der Mensch des Übermuts vergisst, was da war an Gerichten. Er setzt sich erneut absolut und hebt sich über die Stimme des Wortes Gottes hinweg. Sie haben ja wahrscheinlich den Namen von Rudolf Bultmann schon gehört. Der hat die 50er und 60er Jahre sehr verunsichert. Rudolf Bultmann in seinen Büchern beweist auf seine Art, so gründlich wie keiner vor ihm und nach ihm, dass alles, was man in Europa und in der Christenheit seit 1800 Jahren aufgrund der Bibel bisher geglaubt hat, dass das so nicht geschehen sein könne, was da in der Bibel steht. Das sei alles mythologische Rede. Das ist ein schöneres Wort als Märchen, nicht? Mythologische Rede. Er sagt, ein moderner Mensch, der sich jeden Morgen elektrisch rasiert, kann doch nicht mehr an Wunder glauben, schreiben Studenten. Damals lesen das Buch und finden, ja, er hat eigentlich recht. Das passt so in die hochkonjunkturelle Zeit hinein. Damit ist der Bibelkritik auf breiteste Weise einmal mehr Tür und Tor geöffnet. Und durch diese Türen und Tore strömen jetzt in der Folge mächtige Ideologien und Utopien. Utopien heißen ja auch abgehobene Bilder, die an der Wirklichkeit des Erdbodens keinen Anhalt haben, keinen Rückhalt haben. Das erhebt sich jetzt, strömen ein in die Kirche, es fängt immer an mit der Kirche. Religion ist eben das Innerste. Dann in die Kultur, dann strömt es ein in den Bildungsapparat, in die Hochschulen. Und wieder bleibt vor allem das Alte Testament verachtet und vergessen. Schon bei Bultmann ist das so. Verachtet und vergessen. Wir haben den in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts haben wir den Nationalsozialismus, den nationalen Sozialismus. Den nationalen. Und ab den 60er Jahren, die 68er Kulturrevolution, die pusht jetzt einen internationalen Sozialismus, wie er eigentlich auch von Marx und Lenin angestoßen worden ist, verbunden noch mit Sigmund Freud. Haben wir den internationalen. Gewachsen sind beide auf dem gleichen Stamm. Beide sind säkulare Ideologien. Letztlich eigentlich anfänglich und letztlich gottlose Ideologien. Der internationale Sozialismus, der durchdrängt eigentlich nicht nur ganz Deutschland. Deutschland ist besonders empfänglich dafür, wenn sie sagen, nur ja, keinen nationalen Sozialismus mehr. Und so sind sie offen für den internationalen Sozialismus. Mit dem Paradies, nicht wahr? Auf Erden. Die europäischen Völker und Nationen, sagt der internationale Sozialismus, die sind womöglich aufzulösen, sie sind zu zerstören. Denn hier schlummert ja der Grund zum Bösen. In den Nationalismen schlummert der Grund zum Bösen. Und das ist gar nicht alles falsch. Es stimmt auch, der Nationalismus, das ist nichts Gutes. Das ist nichts Gutes, das kommt aus der Romantik. Aber die Nationen, Das ist durchaus biblisch. Die Bibel kennt Völker und Nationen. Und die haben alle ihren Ort. Wenn Sie denken, 1. Mose 11, die werden zugewiesen. Völker und Nationen. Und das alles auszulöschen, das ist nicht biblisch. Aber jetzt wird vom internationalen Sozialismus seit der 68er-Bewegung wird, die rollt ja nach wie vor heute, einfach in veränderter Gestalt. Jetzt möchte man, sieht man das Heil darin, dass wir die Nationen möglichst auflösen und zerstören, weil hier das Böse schlummert. Es soll ein neues Europa auferstehen, das wir schaffen, gemäß den Denkmodellen von internationaler Multikulturalität, gemäß Feminismus, gemäß der Friedensbewegung und gemäß der Gender-Ideologie. Ich schreibe das jetzt nicht alles an, Sie haben das alles schon einmal gehört. Und nun wieder wird das Alte Testament missachtet. Am augenscheinlichsten, ja, ich meine schon die 68er-Bewegung. Was zerstört die 68er-Bewegung? Sie sagt, wir müssen einen neuen Menschen haben, deshalb zerstören wir die Ehe. Deshalb zerstören wir die Familie, deshalb zerstören wir die Autorität und die Achtung vor den Eltern. Das ist ja innerhalb von 10 Jahren passiert, nicht? Das rollt, das ist selbstverständlich, das ist kalter Kaffee bald, aber immer noch aktuell. Das geht schon gegen das Alte Testament, gegen den Vatergott. Der Vater repräsentiert Autorität, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche, diesen Vatergott des Alten, das wollen wir nicht. Also, das ist schon da. Dann der Feminismus, der rümpft nicht nur die Nase, sondern, das können Sie heute lesen, in den Auslegungen feministischer Theologinnen, zum Teil auch Theologen, die sagen, das Alte Testament, das ist uns viel zu androzentrisch. Also, da ist denn überall Männer im Zentrum, der Mose und der Josef und die Propheten. Nein, wollen wir nicht. Wir wollen lieber die weiblichen Werte im Alten Testament, ganz tief unten rauschen vielleicht weibliche Werte, ebenso die Astarte und so diese Muttergottheiten, die würden wir gerne entdecken im Alten Testament. Astarte und Kompanie, wenn Sie die Geschichte von Elia kennen, dem Karmel, nicht? Das steigt jetzt hier wieder auf. Feminismus ist dagegen das Alte Testament. Wenn schon, dann eben das, wo gerade die biblische Prophetie dagegen ist, nämlich eben diese Weiblichkeitskulte, dann die Friedensbewegung und Gender. Gut, also das Alte Testament ist missachtet, die Gender-Leute heute, die sind die ganz modernen, die kennen das Alte Testament gar nicht mehr. Auch die Kirche hat mit ihnen keine Bedeutung mehr. Die kennen im Alten Testament, wissen höchstens im Alten Testament schlimme Sachen über die Homosexualität steht. Das ist noch alles, was sie wissen vom Alten Testament. Dann sind sie entsetzt. Ja, und die Theologie, die evangelische Theologie, sie hat jede Orientierung völlig verloren. Und sie pflichtet bei. Niemand soll ausgegrenzt werden. Wir schaffen jetzt das neue Europa, den neuen Menschen. Niemand soll ausgegrenzt werden, vielleicht bekennende Christen. Die könnte man ja noch ausgrenzen. Die stören ja den ganzen Prozess, das sind Fundamentalisten. Und wieder glaubt, das ist das dritte Mal, wieder glaubt der Mainstream einer gottvergessenen europäischen Elite an ihr großes Friedenswerk. Sie glauben es. Wie schon zur Zeit von Harnack. Und auch die Nazi, die glaubten auch an den endgültigen Frieden, in ihrem Sinn dann. Die waren auch etwas rabiater. Aber die europäische Elite glaubt an ihr großes Friedenswerk. Wir werden es schaffen, das neue Europa. Wir schaffen es. Und die Kirchen, sofern man überhaupt noch auf sie hört, die jubeln mit. Also in der Schweiz die Zeitung Reformiert, das sagt eigentlich alles. Was für eine abgehobene Utopie. Utopie heißt, ist griechisch und heißt auf Deutsch übersetzt, da ist kein Platz. Da ist kein Platz für. Der Name sagt eigentlich schon alles. Utopie. Abgehoben. Wir werden es schaffen. Wird Gott und sein Gericht Europa ein drittes Mal heimsuchen? Ich traue es fast nicht zu sagen, aber fast sieht es so aus. Von der Kirche ist derzeit von der protestantischen Kirche jedenfalls derzeit kaum Hilfe zu erwarten. Wenn es auch da und dort immer wieder recht viele Gemeinden und Kanzeln gibt, die das Wort Gottes noch verkünden. So treibt aber doch die offizielle Kirche in ihren Vernehmlassungen, Verlautbarungen mehr und mehr treibt diese Kirche unbeachtet dahin. Nicht so, wenn man nur noch das sagt, was das Fernsehen jeden Montag bis zum Samstag auch sagt, meldet, und die Neue Zürich Zeitung und die Frankfurter Allgemeine Kirche nichts sagt, anderes sagt, dass die schon sagen die ganze Zeit, wozu soll ich am Sonntagmorgen noch in die Kirche gehen? Höre ich mir das Gleiche noch einmal an. Da darf sich die Kirche nicht wundern, dass sie auch nicht mehr beachtet wird. Sie hat ihren Dienst getan, man braucht sie nur noch am Rande. 500 Jahre Reformation steht an. Das wäre eine Chance. Aber wenn die Kirche 500 Jahre Reformation nichts anderes zu sagen hat, als die anderen Trendmedien alle auch vermelden, dann hat sie ihren Lohn dahin. Und fast sieht es so aus. Was kann uns denn noch helfen? Was unserem Kontinent helfen könnte? Das wäre, wahrscheinlich ist es nur das wäre eine Erweckung. Schon mehr als einmal hat Gott Erweckungsbewegungen geschenkt. Und diese Erweckungsbewegungen kamen meistens unerwartet. Also in Europa das letzte Mal so stark nach den napoleonischen Kriegen. Da lag in Deutschland und überall lag alles da nieder, nicht? Da kam eine Erweckung. Nach dem 30-jährigen Krieg ebenfalls, da kam der Pietismus, die Erweckungsbewegung des Pietismus. Muss es immer ein Krieg sein? Ich weiß es nicht. Aber durch Erweckungen wurden ganze Völker, ganze Landstriche, wurden nüchtern, wurden zum Herrn zurückgeführt und wurden gestärkt. Denken Sie, wie England ausgesehen hat, bevor John Wesley berufen wurde, 1739, da war in London, war jedes siebte Haus war eine Pinte. Und dann braucht Gott John Wesley, damals einen Mann, nicht? Er hielt 40.000 Predigten, in jedem Kaffen von England hat er gepredigt. Und es gibt eine Erweckung. Und als er stirbt, 1791, ist alt geworden, da sieht England ganz anders aus. England hat dank dieser Erweckung, ist wieder stark geworden, hat nie einen Sozialismus gesehen, der Kommunismus schon gar nicht. Es war nicht nötig, weil die Erweckung ganz England mitgenommen hat und die Menschen verändert hat. Die Menschen dann wirklich zur biblischen Solidarität bewegt hat, nicht? Das ist auf dem Kontinent, in Deutschland ist das nur teilweise der Fall gewesen. Es gab starke Erweckungen in Württemberg, im Siegerland, auch in Bayern und am Niederrhein gab es Erweckungen. Aber das waren doch nur Flecken, einzelne Flecken auf der Landkarte. Das ganze Land wurde nicht mitgenommen. Darum wurde es dann gerade in der großen kulturprotestantischen Zeit von Adolf von Harnack, da hat die Kirche das verschlafen, nicht? Die hat die Kirche die Arbeiterfrage verschlafen. Deutschland, Schweiz eigentlich auch, etwas weniger aber auch. Wegen dieser Utopien, wegen der Missachtung der Offenbarung Gottes im Alten Testament, hat die Kirche das verschlafen. In der Erweckung nicht. Amerika wäre nicht Amerika, wenn es nicht ständig Erweckungen gehabt hätte. Wäre bald wieder nötig, eine solche Erweckung zu sehen. Ja, die Frage ist, braucht es dann unbedingt so schlimme Zeiten wie nach der napoleonischen Völkerschlacht? Ich meine, noch geht es uns gut. In Europa wird heute mengenweise Geld gedruckt, überall. Ob dieses Geld gedeckt ist, ist ein anderes, kommt dann einmal aus, nicht? Wir alle nehmen, nicht? Wir alle nehmen und leben im Grunde genommen zu Lasten unserer Kinder und Kindeskinder. Wissen wir alle, wir machen es trotzdem. Sehen Sie auch, wie abgehoben wir leben. Da hat die Kirche eine zentrale Verantwortung, hätte, aber sie sagt ja nichts. Wer soll dann noch etwas sagen, wenn selbst die Kirche schläft? Alle wissen es und trotzdem machen wir es. Also, solange es gut geht, wir haben keinen Krieg, wir haben Geld, was willst du mehr? Ich musste zum Schluss noch an ein Wort denken, das Amos spricht. Amos Kapitel 8. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde. Nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn, es zu hören. Um diesen Hunger sollten wir bitten, den Herrn der Ernte. Um diese Wächter, dass Gott, wir haben gehört von Wächtern, auf Zieh und Mauern, dass Gott sich Wächter erweckt. Es ist schon richtig, dass im Himmel immer gebetet wird. Das ewige Gebet im Himmel. Aber Gott will auch unser Gebet. Dafür hat er uns ja geschaffen, ihm zu Ehre. Wir sollen antworten in diesem himmlischen Gebet. Wir sollen einstehen und niederknien für uns, für das Elend unseres Volkes, für das Elend unserer Kirche, für das Elend in unserem eigenen Herzen, sollen wir niederknien und rufen und weinen, wie Israel das getan hat. Und sie bekehrten sich zum Herrn, auch die Frommen haben sich bekehrt. Jetzt geht es aber weiter hier, ist noch nicht fertig, Vers 12. Einen Hunger nach dem Wort des Herrn zu hören, dass sie hin und her von einem Meer zum anderen, von Mitternacht gen Morgen umlaufen und des Herrn Wort suchen und doch nicht finden werden. Wissen Sie, was das ist? Das ist Verstockung. Dass wir den Herrn bitten, dass er uns freimache, behüte und bewahre vor der Verstockung. Man findet es dann nicht, man sucht und findet es doch nicht. Und zu der Zeit werden die schönen Jungfrauen und Jünglinge verschmachten vor Durst, die jetzt schwören bei dem Fluch von Samaria und sprechen, so wahr dein Gott da, neben dieser Götze lebt, so wahr die Weise zu Beersheba lebt, denn sie sollen also fallen, dass sie nicht wieder aufstehen werden. Also darüber, über so etwas wird natürlich in unseren Kirchen schon seit 50 Jahren nicht mehr gepredigt. Aber unser Kontinent hätte das nötig. Die Gemeinde lebt nicht nur von der Gnade, die Gemeinde lebt auch vom Korrektiv des Gesetzes, von der prophetischen Botschaft, dass uns auch prophetische Botschaft geschenkt wird, dass unsere Pfarrer auch Mut bekommen, das ganze Wort zu verkünden. Dass Gott sich unseres irrenden Kontinentes erbarmen. Wir stecken in einer schweren, irrenden Krise, in einer gnostischen Krise, bereits das dritte Mal seit dem 19. Jahrhundert. Dass er sich Zeugen erwecke und ihnen eine Bahn öffne, damit sein Wort das Land wieder erreiche, ohne dass es zu Schlimmem kommen muss. Damit höre ich jetzt auf. Danke vielmals. Lieber Herr Jesus Christus, wir fühlen uns so ohnmächtig angesichts der ganzen Dinge, die geschehen auf unserem Kontinent. Und wissen auch nicht immer, was denn das Richtige sei. Und wenn wir die Geschichte unseres Kontinentes anschauen, vor allem der protestantischen Kirche, ihren Verrat, dann sehen wir, dass das mindestens das dritte Mal ist, dass dieser Verrat läuft und große, grobe Formen annimmt. Herr, so bitten wir, vergib du uns. Wir hängen ja selbst mit da drin. Vergib uns unsere Schuld. Vor allen Dingen zuerst uns Theologen, wir haben es so nötig, Herr, dass du uns vergibst. Dass wir nicht übermütig werden. Auch die Frommen, dass sie nicht übermütig werden in ihrer Frömmigkeit. Herr, und wir bitten um Erbarmen für unseren Kontinent, speziell jetzt für Deutschland, das doch so durchgeschüttelt wird durch diese ganzen Wellen, die kommen von fremden Menschen und die man da inkulturieren möchte. Herr, hab du Erbarmen. Hab Erbarmen auch mit denen, die kommen, die dich nicht kennen. Aber hab auch Erbarmen mit uns, mit unseren Leuten, mit den indigenen Europäern, die dich auch schon lange nicht mehr kennen. Weil ihnen nicht verkündet wurde. So können sie nicht glauben. Herr, wir bitten, wenn es irgend in deinem Plan ist, dann schenkt uns doch eine Erweckung. Ein Erwachen, nicht erst, wenn uns das Geld ausgeht. Fang bei uns an, fang bei der Kirche an. Oder fang du dort an, wo du es für gut findest. Wir wollen es dir doch anheimstellen. Aber lass uns nicht ins Bodenlose fallen. Lass uns nicht weiter diesen Götzen dienen, denen wir schon so lange dienen, dass unsere Jugend zugrunde geht, dass die für unsere Alten nicht mehr gesorgt wird, dass wir keine Perspektiven mehr haben. Herr, öffne du die Augen, solange es noch geht, dass wir zurückkehren und die Schönheit und die Vollmacht deines Wortes im Alten wie im Neuen Testament erkennen und darüber auch erschrecken. Wir bitten dich, Herr Jesus, weil wir die ganzen anderen Sachen ja gar nicht verstehen. Auch das mit dem Gott, der die Schöpfung gemacht hat, das verstehen wir ja vieles nicht. Warum so viel Elend ist, das verstehen wir alles nicht. Aber du hast dich uns gezeigt, himmlischer Vater, in Jesus Christus. Und wir danken dir dafür, dass wir in Jesus den Namen haben, den wir anrufen dürfen, den wir immer wieder neu anrufen dürfen und bitten dürfen. Erbarm dich unser, Jesus, du Sohn Gottes, erbarm dich unser. Amen.
Wir danken dem Herrn, dass er den Überblick über dieses alles hat. Und als ich damals im Studium war und diese Dinge mit durchlitten habe, da war mir noch nicht klar, was ich dann nachher in Uruguay, ausgerechnet in Südamerika, sehen durfte, was ich auch jetzt noch zum Abschluss weitergeben möchte, aus Matthäus 13, Vers 33. Es hat mich dann so getröstet. Damals im Studium dachte ich, ich komme um. Aber als ich dann in den Gemeinden dort die Gemeindestunden besuchte und auch selber unterrichten durfte, da wurde mir das so ein großer Trost, wie der Herr Jesus sagt, in den 7 Himmelreichsgleichnissen in Matthäus 13, Vers 33. Das tröstet mich bis heute, wenn wir sehen, wie alles am Ausreifen ist. Da sagt der Herr Jesus, das Himmelreich ist einem Sauerteig gleich, den eine Frau nahm und vermengte ihn unter 3 Scheffel Mehl, bis dass es ganz durchsäuert ward. Als ich das las, dass der Herr Jesus das gesagt hat, dass der Sauerteig der falschen Lehre alles durchsäuern wird, und ich erlebte es dann, wie Rudolf Bultmann bei uns in Montevideo am theologischen Seminar war, in Buenos Aires am theologischen Seminar, da wurde ich getröstet. Als ich noch im Studium in Hamburg sah, wie das verbreitet wurde, da wusste ich nicht, ich komme um. Aber als ich dann las und es unterrichten musste, es war mein erster Unterrichtsstoff, da wurde ich so getröstet, der Herr Jesus hat gesagt, der Sauerteig der falschen Lehre wird alles durchsäuern. Aber wir dürfen in dieser ausreifenden Zeit leben. Und was ich in den letzten Jahren besonders beobachte, auch in der Seelsorge, was du gerade gesagt hast, das ist ja auch, was der Herr Jesus Christus in seiner Offenbarung, in Offenbarung 13, es ist auch Kapitel 13, Vers 14, sagt, dass der, der sein Kommen vorbereiten wird, der Antichrist, der falsche Prophet, er wird durch die Esoterik, durch die Gnosis die ganze Welt verführen. Das hat mich dann auch getröstet. Er sagt in Offenbarung 13, Vers 14, er tut große Zeichen und so weiter, verführt die auf Erden wohnen, um der Zeichen willen, die ihm gegeben sind, zu tun, und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen und so weiter. Er verführt die auf Erden sind durch die Gnosis, die von Anfang an vom Essen, vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, durch die ganze Zeit des Alten Testamentes, im Neuen Testament und jetzt, wie du es uns so klar gezeigt hast, wie sie am Ausreifen ist. Aber wie der Herr Jesus das weiß, er hat dich und mich in diese Zeit gestellt, und er gibt uns den wunderbaren Auftrag, wie du gesagt hast, zum Gebet und in den 7 Himmelreichsgleichnissen unser Leben zu säen. Du und ich, alle, die wir Kinder Gottes sind, sind die Saat Jesu in dieser Zeit. Wir dürfen unser Leben säen und wir dürfen den Samen des Wortes Gottes säen. Ein wunderbarer Auftrag. Er wird mitten im ausreifenden Abfall seine Braut zubereiten. Und wir dürfen mit dem Heiligen Geist zusammen sagen, für die 7000, die erkannt sind vor Grundlegung der Welt, komm, der Geist und die Braut rufen, komm. Und die Letzten werden hereinkommen. Und die wichtigste Arbeit, damit hast du geschlossen, dass wir das betend mit dem Herrn zusammentun. Und darum lasst uns jetzt noch singen zum Abschluss das Lied Nummer 195. Stehen und um den Segen des Herrn bitten. Aus Philipper 1, die Verse 9 bis 11. Und darum bete ich, dass eure Liebe je mehr und mehr reich werde in aller Erkenntnis und Erfahrung, dass ihr prüfen mögt, was das Beste sei, auf dass ihr seid lauter und unanstößig auf den Tag Christi, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus geschehen in euch, zu Ehre und Lobe Gottes. Amen.